BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir leben in bewegten Zeiten und zwischen Krisen und Kriegen versucht der Naturschutz, sich Gehör zu verschaffen. Auch der Bund Naturschutz hat es schon mal leichter gehabt und wir wollen heute darüber sprechen, was man tun kann und was man tun muss, damit diese Themen nicht in Vergessenheit geraten. Unser Studiogast ist heute Martin Geilhofe, seit Ende vergangenen Jahres der neue Mann an der Spitze von Bayerns mächtigster Umweltorganisation. Heute hat er den Weg zu uns gefunden. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Geilhofe.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ganz schlecht, 10 ganz gut, wo würden Sie denn Naturschutz im Moment einordnen, so wie ihn gerade leben, wie wir ihn gerade auch zum Teil wieder in unseren Nachrichten so gehört haben?
Da würde ich ganz spontan sagen, wenn wir Umwelt und Naturschutz zusammennehmen.
Natürlich, vielleicht eines sowas geht nicht ohne das andere.
Ja. Wie 5 bis 6, weil, Sie haben es ja gerade in der Anmoderation gesagt, der Naturschutz und der Umweltschutz standen schon mal viel höher auf der politischen Agenda der politisch Verantwortlichen. Aber wir sehen natürlich auch die vielen Krisen, die einfach gerade schon da sind. Es wurde gerade die Hitze angekündigt in den Nachrichten. Wir sehen die Trockenheit vor allen Dingen in diesem Frühjahr oder wir sehen die extrem fehlenden Niederschläge mit Schnee im Winter. Und dementsprechend müssen die politisch Verantwortlichen heute schon ganz konkrete Maßnahmen ergreifen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass viele Themen aus unserem Bereich heute Menschen anders interessieren. Seit Jahrzehnten streiten wir für eine Energiewende für Bürgerinnen und Bürger, die natürlich auch Klimaschutz betreibt. Und das hat nur wenige mit dem Argument Klimaschutz hinterm Ofen vorgeholt. Aber heute, wo einfach erneuerbare Energien viel billiger sind und wir damit auch Elektromobilität betreiben können und unsere Stube im Winter warm machen können und es einfach deutlich günstiger ist als Öl und Gas, ist das natürlich nochmal vor einem anderen Hintergrund eine schon irgendwie bei den Menschen weiter oben. Also insofern etwas über 5, aber natürlich nicht 10 und auch nicht ganz schlecht.
Habe die Ehre, unser Studiogast heute Martin Geilhofe, der Chef vom Bund Naturschutz, sage ich jetzt mal. Sie sind ein gebürtiger Dresdner. Tatsächlich habe ich gelesen, gell?
Das stimmt, auch wenn man es nicht hört.
Nee, man hört es nicht, aber auch eine wunderschöne Stadt.
Ja.
Sind Sie schon noch öfter dort?
Ich bin schon noch öfter dort und ich bin auch wirklich ein ganz, ganz großer Fan meiner Geburtsstadt und habe sie auch wirklich, ich habe sie natürlich absolut freiwillig verlassen,
ja, klar.
Weil ich eben unbedingt auf die Hallig-Hooge ziehen wollte. Aber Dresden ist wirklich hat auch wirklich, muss man sagen, von der Wende, von der friedlichen Revolution total profitiert. Es ist wahrscheinlich mein Vater, der ja evangelischer Pfarrer ist und der war sozusagen ehrenamtlich sehr im Denkmalschutz engagiert, weil er auch einfach Kirchen retten wollte vorm Verfall. Und der sagte immer, wenn die Wende nicht in diesen Jahren gekommen wäre, dann wäre noch, wenn wir das Dresdner Stadtschloss oder vieles andere, sind ja auch sogar Kirchen dann noch gesprengt worden, also die letzten Reste, weil der Staat es nicht mehr erhalten konnte. Und ja, wenn man heute die Frauenkirche so wieder sieht, die natürlich auch mit viel, viel Spendengeldern wieder aufgebaut worden ist und das Stadtschloss und die ganze, ja wirklich fantastische Innenstadt, dann geht einem schon das Herz auf und muss man dankbar sein, was dort wirklich über die Jahrzehnte jetzt passiert ist.
Nach dem Abitur gab es ein freiwilliges ökologisches Jahr. Man kann ja diese FSJ-Jahre auch in vielerlei Bereichen machen. Die meisten wissen sozial, aber es gibt es eben auch im Bereich Umweltschutz oder Kultur. Und Sie haben das angestrebt und wollten auf die Hallig-Hooge und haben das ja auch durchgesetzt und geschafft. Was war denn da die Motivation?
Also wir sind in den Sommerurlauben sehr, sehr viel natürlich an der Ostsee gewesen, auch wenn ich mit Jahrgang 84 dann natürlich schon eine andere Reisefreiheit hatte als meine Eltern. Aber wir sind ganz, ganz viel vor allen Dingen nach Osteuropa gefahren und ganz viel an die Ostsee. Und deswegen war Nordsee natürlich so ein Sehnsuchtsort. Und ich wollte unbedingt direkt am oder am liebsten im Meer leben. Und diese FÖJ-Plätze gab es eben von der Schutzstation Wattenmeer. Und ich hatte dann einfach großes Glück, dass ich wirklich diesen sehr, sehr begehrten Platz auf einer Insel oder auf einer Hallig bekommen habe. Und am Ende des Tages ist das auch der entscheidende Schritt gewesen für meine heutige, ja, wirklich auch Berufung für Natur- und Umweltschutz. Also,
das, weil man muss sagen, also die Halligen, das muss man, glaube ich, uns Süddeutschen gern auch ein bisschen nochmal erläutern. Das ist eine unglaublich besondere Lebensform dort.
Ja, weil einfach, genau, vielleicht die Halligen, muss man ja wissen, werden mehrmals im Jahr überflutet. Es gibt nicht wie bei Inseln einen richtig großen Deich oder wie am Festland, sondern es gibt nur einen sogenannten Sommerdeich, der es zulässt, etwas höhere Wasserstände im Herbst oder Winter eben drüber zu lassen. Und die Halligbewohnerinnen und Bewohner sind darauf vorbereitet, denn sie wohnen auf sogenannten Warften, auf kleinen Hügeln. Im Schwäbischen, im Donauraum kann man das so mit den Schweigen zum Beispiel sehen. Mhm. Das sind ähnliche Hügel eben in Überflutungsgebieten einfach. Und dementsprechend wird dann, wenn das doch schon irgendwie im frühen Herbst ist mal so ein Hochwasser angekündigt, dann treibt man alle Tiere, die auf der Hallig stehen, das Sommervieh, treibt man auf die Warften. Die Sturmflut kommt, es bleibt vielleicht ein, zwei Hochwasserstände stehen, dann fließt das Wasser wieder ab. In aller Regel passiert nichts. Und das ist natürlich vor allen Dingen für mich als Stadtkind damals eine ganz, ganz großartige Zeit gewesen, in diesen Naturgewalten so zu leben.
Was steht denen bevor? Wird es reichen? Wird es so weitergehen können?
Über viele Jahrzehnte hat man ganz, ganz viel investiert und tut das natürlich auch heute noch. Die Halligen sind ja Überbleibsel von riesengroßen Sturmfluten, also sogenannten Mannstränken nannte man die vor vielen hundert Jahren. Man wird viel investieren, um diese Kulturlandschaft zu erhalten. Das ist dem Staat auch viel wert in Schleswig-Holstein. Und ich bin natürlich guter Dinge, dass man diesen Wettlauf ein Stück weit immer wieder ausgleichen oder auch gewinnen kann. Aber wir wissen, der Meeresspiegel steigt, die Sturmfluten werden heftiger. Insofern, das ist ein Kampf gegen die Klimakrise.
Mhm. Und da hat es Ihnen so gut gefallen, dass Sie eigentlich gar nicht mehr weg wollten. Und dann kam der Herr Papa und hat gesagt, so Bur, jetzt ist vorbei.
Also er hat das natürlich mit einem leicht anderen Akzent gesagt. Weil ich habe mich wirklich so wohl gefühlt. Meine Arbeit war dort, ich war Wattführer. Ich habe diese Führungen auf die Außensende gemacht, auf die benachbarte Hallig Norderoog, eine reine Vogelschutzhallig, wo nur ein Vogelwart oder Wärtin wohnt über den Sommer. Und ich habe nebenbei noch ausgeholfen in der Kneipe, in der sozusagen wirklich die Bevölkerung abends noch nach anstrengenden Sommersaisontagen saß. Und ich war Nationalpark Ranger. Ich war den ganzen Tag an der frischen Luft. Ich habe mich mit den Menschen gut verstanden. Für mich gab es nach dem Abitur wirklich keine, das war wirklich eine fantastische Zeit. Und mein Vater hatte aber den dringenden Wunsch, dass ich studiere. Und dem bin ich dann auch nachgekommen.
Und da begann der Weg nach Bayern.
Und am Ende des Tages, muss man wahrscheinlich sagen, war es auch die richtige Entscheidung, obwohl ich immer noch eine ganz, ganz große Verbundenheit und Nähe zu den Menschen, zu der Region habe. Und dann bin ich nach München gegangen, ich kannte München ein ganz klein bisschen, weil ich Kunstleistungskurs gemacht habe. Und unser Partnergymnasium war hier das Wittelsbacher, ganz unweit. Wir sitzen hier an der Donnersberger Brücke. Das Wittelsbacher sitzt an der Hackerbrücke ungefähr. Das war unsere Partnerschule. Und da haben wir zweimal einen Schüleraustausch gemacht mit den beiden Kunstleistungskursen. Und nach dem FÖJ war ich bei meiner Kunstlehrerin auf der Terrasse auf einen Kaffee eingeladen. Und die sagte, Martin, wenn du jetzt studieren willst, dann musst du nach München gehen. München ist eine so fantastische Stadt. Ich habe ja noch liebe Kolleginnen und Kollegen dort. Ich rufe in dem Kollegium an vom Wittelsbacher, ob die da was tun können für dich. Und das hat sie gemacht. Der Kontakt war hergestellt und ich hatte ein Zimmer in München und da habe ich mit dem Studium angefangen.
Da haben Sie Geografie studiert, Germanistik und Philosophie mit dem Ziel, Lehramt zu machen. Und Sie haben auch das Referendariat gemacht und dann sind Sie aber endgültig vom Ehrenamt, weil Sie waren ja immer im Naturschutz engagiert, in den Verbänden, in den verschiedenen. Und dann war es aber so viel wahrscheinlich geworden, dass Sie gesagt haben, ich muss mich entscheiden, oder?
Genau so war es. Ich habe ich würde sagen, es war das zweite oder dritte Semester. Ich kannte den BUND oder die Bundjugend aus den anderen Bundesländern und habe mich einfach in der Geschäftsstelle beim damaligen Geschäftsführer gemeldet und habe gesagt, ich bin relativ neu in München, ich will mich im Umwelt- und Naturschutz engagieren, habt ihr ein Engagement für mich? Und beim ersten Treffen saß eine Frau im ersten Semester, die mich ansprach. Und wenig später fragte sie mich, ob ich nicht für den Landesvorstand kandidieren möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das ist heute meine Frau, mit der ich zwei Kinder habe. Mhm. Und so kam dann eins zum anderen. Wir haben das ganze Studium über Jugendfreizeiten, die Verbandsarbeit organisiert. Und dann war es genau, wie Sie, Frau Arne, sagen, mit dem doch anspruchsvollen Studium, mit dem ersten Staatsexamen dann am Ende und dem zweiten Staatsexamen mit dem Referendariat, wo ich merkte, mit dem Nachtzug in München ankommend in die Einsatzschule nach Gauting damals fahrend, Schulaufgaben im ICE-Abteil korrigieren, wo ich merkte, wenn ich die Chance habe, dann will ich gerade gern den Großteil meiner zur Verfügung stehenden Lebenszeit wirklich ganz konkret dem Naturschutz widmen, auch wenn ich mit einem wirklich sehr, sehr weinenden Auge vor allen Dingen das Klassenzimmer verlassen habe. Ich war wirklich mit ganz viel Herzblut Lehrer.
Ach, ich glaube, Sie können pädagogische Fähigkeiten überall brauchen.
Auch in das Ihrem stimmt. Bereich. Auch in meiner Organisation.
Ja, ja. Also Sie waren schon lange in der Führungsspitze des Verbandes sozusagen. Und es war naheliegend, dass Sie dann kandidieren. Und ich, was man so als Presseecho gelesen hat damals, waren ja auch viele sehr froh und gesagt, das ist genau richtig. Denn der ist jetzt schon wieder ein bisschen jünger als der Scheidende und gehört zur Generation Y, wenn man das so klassifizieren mag und will. Und er hat schon wieder einen anderen Blick auf viele Themen als meine Generation, sag ich jetzt mal. Ja, ist so.
Das ist so und natürlich stehe ich in einer langen Tradition in diesem Verband, aber natürlich müssen wir viele Sachen jetzt anders anpacken und das macht auch viel Freude. Wir haben da auch einen großen Rückhalt in der Organisation, merken auch natürlich, dass die politische Landschaft darauf positiv reagiert und ich will an der Stelle auch einfach hervorheben, welche zentrale Bedeutung ein freiwilliges ökologisches Jahr oder eben Jugendverbandsarbeit, also freie Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche, die sich dort einfach in den Verbänden entwickeln und beweisen können, die dort eine gute Zeit haben, in Zeltlagern, in Jugendtreffen am Nachmittag. Und ich bin einfach, weil der Jugendverband wird dieses Jahr 50, wir feiern nächste Woche große Geburtstagsparty. Ach, schön, ja. Ich bin einfach der Erste, der sozusagen wie in einem Sportverein aus der Jugendabteilung kommt. Ja. Und das ist natürlich für mich eine besondere Ehre und Freude, aber natürlich auch mit einer riesengroßen Dankbarkeit gegenüber diesem Verband, der eben wirklich sowohl für meine Frau als auch für mich und hoffentlich auch mal für unsere Kinder eine Bedeutung hat für die Biografie.
Und man muss früh anfangen, denn nur was man kennt und liebt, wird man auch schützen.
Ja.
So ist es. Ja. Wir wollen gleich mal ein bisschen einordnen, was der Bund Naturschutz in Anführungszeichen für eine Macht hat. Also was kann er tun, wo kann er sich einbringen, wo muss er sich einbringen, wo wird er gehört, wo wird er nicht gehört. Die Mitgliederzahl ist ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Dann lassen Sie uns doch mal den Bund Naturschutz ein bisschen einordnen. Man sagt ja immer, die größte und mächtigste Organisation in Bayern. Ja, wie groß und wie mächtig seid ihr denn? Also fangen wir mal mit den Mitgliederzahlen an. Wie viele Mitglieder sind's?
Also wir sind wirklich die letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen. Mhm. So etwas über die letzten 10 Jahre haben wir nochmal einen Riesenschub gemacht. Sind 270.000 Mitglieder in Bayern.
Das ist mehr, als die Parteien haben, wenn ich das richtig erinnere.
Das ist mehr, als die Parteien haben. Also und das ist natürlich auch in Zeiten, in denen viele Umwelt- und Naturschutz schlecht reden oder sagen, dafür haben wir gerade keine Zeit und kein Geld, ist das natürlich einfach ein starkes Signal auch an politische Entscheidungsträger, dass solche Verbände auch wachsen.
Ja, und was ist denn nun wirklich eure primäre Aufgabe? Also bei welchen Prozessen, Bauvorhaben, Verkehrssteuerungen etc. pp. Seid ihr wirklich beteiligt als Organisation und müsst gehört werden?
Ich fange mal vorne an. Was ist so unsere Aufgabe? Ich verstehe die Aufgabe des Bund Naturschutz ganz, ganz stark so, dass wir für gesellschaftliche Veränderungen arbeiten. Also wir machen Lust darauf, mit den Konzepten und mit unserer Satzung, also Konzepte für ökologischen Landbau, für Energiewende, für demokratische Beteiligung, für ganz klassischen Naturschutz, Lebensräume zu retten. Also Menschen, und da komme ich jetzt zu der zweiten Frage, Menschen begeistern für ihre Heimatlandschaften, für die Landschaften, in denen sie groß geworden sind oder in die sie frisch gezogen sind und eine Identifikation merken mit Tierarten, mit Bäumen, mit Landschaftsbildern. Denn die engagieren sich bei uns. Die sagen, wenn hier ein Bauprojekt passiert, ich will nicht, dass die Amphibienart, dass der Schwarzstorch, dass diese Landschaft auch zerstört wird oder dass eben die Lebensräume von diesen Tieren zerstört werden. Das sind, diese Menschen kommen zu uns. Natürlich kommen ganz viele zu uns, die einfach sagen, ich will grundsätzlich dieses Anliegen unterstützen. Deswegen, wir werden gehört oder müssen gehört werden, müssen, zum Beispiel eben, wenn die Staatsregierung Gesetze macht oder Verordnungen, die eine Tierart betreffen. Ich nehme jetzt Fischotter oder Wolf, wo eben Verordnungen erlassen werden oder wo eben auch vor Ort Projekte gemacht werden, dass einfach nach, ich sag mal, Umweltkriterien, Verbände, in denen eben viele Menschen engagiert sind und die auch sozusagen berechtigt sind, dann im Zweifel auch ein Klageverfahren anzustrengen, die aber vorher einfach gehört werden, weil diese Verbände Tieren, Pflanzen, Landschaften eine Stimme geben, die eben keine Stimme haben. Und deswegen ist zum Glück in diesem Rechtsstaat, den wir miteinander verteidigen, die Situation so, dass diese Verbände gehört werden müssen. Und ich werbe auch immer wieder dafür, dass man das beibehält, weil natürlich bei der großen Zahl, die in Bayern, im Landesbund für Vogel- und Naturschutz, im Bund Naturschutz, bei Greenpeace, im Verein zum Schutz der Bergwelt, im DAV und vielen anderen Umwelt-,
Gott sei Dank viele,
Tier- und Naturschutzorganisationen, diese vielen hunderttausend Menschen, die dort Mitglied sind und die dort die Mitgliederzeitschrift und den Newsletter und andere Mitteilungen bekommen, die fühlen sich natürlich dann auch gehört und die sagen, zum Glück wurde ich über meinen Verband auch gehört und beteiligt, dass jetzt dieses Projekt anders verläuft oder dass es gar nicht kommt oder wie auch immer.
Ja,
das ist ein ganz, ganz wertvolles Gut.
Natürlich eine Wunschvorstellung in vielerlei Hinsicht, denke ich mir, dass man sagt, ach, das konnten wir erreichen, dass es da eine Veränderung gab in der Denke. Da werden wir gleich später drauf zu sprechen kommen. Aber wie stark werdet ihr wirklich gehört? Oder hört man euch an, sagt man, ja, jetzt müssen wir nur die Meinung von den Naturschützern holen, aber dann machen wir es ja eh. Also ich, von meinem Gefühl her, findet schon viel im Moment den Weg vor die Gerichte.
Ja, weil eben, das will ich an dieser Stelle auch ganz prominent sagen, es gab eben Verordnungen zu eben Wolf oder Fischotter, wo einfach im ersten Schritt, wo es eine Verbandsbeteiligung oder eine Verbändebeteiligung geben muss, die ist vorgeschrieben, die gab es nicht. Und dann haben wir Klage erhoben und das Gericht hat gesagt, wunderschönen guten Morgen, schön, dass Sie alle da sind. Wir haben ganz viel zur Sache eigentlich zu diskutieren, aber allein, weil die Verbände nicht beteiligt worden sind, hat der Bund Naturschutz recht und wir können alle wieder nach Hause gehen. Das Gesetz muss in die Verbändebeteiligung. Und das ist natürlich eine Situation, in der wir auch so eine Klage erheben, weil wir einfach diesen Rechtsstaat auch hochhalten wollen, weil in einer Zeit, in der viele Menschen weniger Vertrauen in Demokratie und in demokratische Institutionen haben, in denen muss es Organisationen geben, die einer Regierung auch sagen, wir sehen das Problem, wir sehen auch, dass ihr schnell sein wollt, aber wir müssen das juristisch wasserdicht machen, weil ansonsten verlieren die Menschen den Glauben. Und deswegen führen wir tatsächlich auch leider, muss ich sagen, weil wir würden die ja gerne nicht führen. Aber zum Beispiel so ein Klageverfahren auf Beteiligung kostet uns ja sehr, sehr, sehr viel Geld. Das sind Spenden und Mitgliedsbeiträge. Und eigentlich ist es nur etwas nachzuholen, was die Regierung hätte vorher schon machen müssen.
Nun haben wir vorhin schon angedeutet, wir leben in herausfordernden Zeiten. Auch wirtschaftlich ist es schwierig. Und Sie haben schon gesagt, wir hatten es schon mal leichter. Also die Belange Naturschutz, Klimaschutz, wir hatten es schon mal leichter. Im Moment wird sehr viel dem untergeordnet, dass es gut läuft. Und da kommt nun so ein Ding ins Spiel, also Entbürokratisierungsgesetz wird es genannt. Das heißt, eigentlich steht dahinter, der Freistaat sagt, ja, wir wollen verschiedene Prozesse einfach ein bisschen vereinfachen. Und zur Entbürokratisierung gehört auch, dass man zum Beispiel, das können Sie jetzt viel besser erklären als ich, im Bereich Naturschutz bestimmte Genehmigungen oder bestimmte Sachen eigentlich gar nicht mehr hinterfragen oder einholen muss. Da könnt ihr nicht glücklich gewesen sein über dieses Thema.
Nee, wir sind, oder ich will noch sagen, weil klar gab es vor allen Dingen in den letzten Jahren schon mal leichtere Zeiten, aber es gab auch schon mal viel schwierigere Zeiten. Und ich würde sagen, es sind so Wellenbewegungen und wir werden auch wieder in eine Zeit kommen, in der es leichter wird, weil einfach, das ist das Dramatische, eingangs schon gesagt, weil es einfach dringlich ist. Ne? Mhm. Wenn wir laufen schon in eine Wasserkrise rein und wir haben schon in Deutschland Verteilungskonflikte um Wasser. Also gerade in meiner Heimat, in der Lausitz, wo die Spree dann in Richtung Berlin fließt, der Spreewald, durch die großen Braunkohletagebaue und die Flutung jetzt, die stillgelegten, dort gibt es einfach Verteilungskonflikte um Wasser. Mhm. Und so werden wir sie auch in Bayern in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten erleben. Plus
ja, wir
Hitze.
Schauen nach Unterfranken.
In Unterfranken werden wir Verteilungskonflikte bekommen und wir sehen natürlich die sogenannten Tropennächte, also Nächte, in denen es nicht mehr so abkühlt, dass vor allen Dingen sensible Bevölkerungsgruppen nachts ausreichend Ruhe und Nachtschlaf finden. Also die Probleme werden so groß, dass politisch Verantwortliche einfach sofort Maßnahmen ergreifen müssen. Insofern wird es wieder Zeiten geben, wo sie sagen werden, wir müssen ganz konkretes Klimaschutz und Wasserschutz und Naturschutz machen. Und bei den Beteiligungen, was Sie ansprechen, das sind ist für uns gerade ein riesengroßes Thema, weil wir einfach, das heißt Deregulierung oder Bürokratieabbau. Und ich übersetze das gerade mal sehr, sehr gern einfach so mit: Das Recht des Stärkeren soll wieder mehr gelten. Und wenn wir gerade eben bei den Nachrichten haben wir gehört, dass die EU Regelungen für Schadstoffe in Kosmetika gelockert hat.
Das stimmt, da saßen wir beide da und haben sofort beide den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ja super, darf das, was von dem wir wissen, es tut uns nicht gut, es schadet, darf einfach weiter erstmal sein, damit man da niemand unter Druck bringt.
Und das ist dramatisch, weil in den nächsten Stunden soll das ähnlich bei der Gentechnik auf EU-Ebene passieren. Ja. Und wir erleben das auf Bundesebene mit einem Infrastruktur-Zukunftsgesetz, wo einfach gesagt wird, alles möglichst aushebeln oder sehr viel aushebeln, damit wir schnell Straßen und Schienen und Energieinfrastruktur und vieles andere bauen können, ohne große Beteiligungen. Oder auch Verbände müssen alle 5 Jahre nachweisen, dass sie überhaupt noch klageberechtigt sind. Das ist also eine riesengroße Bürokratieaufbauwelle eigentlich. Und in Bayern erleben wir natürlich durch Modernisierungsgesetze, dass auch geguckt wird, dass wie zum Beispiel am Fellhorn, da haben wir gerade gestern...
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Ich stehe tatsächlich auf meinem Spickzettel.
Groß demonstriert, Scheitobelbahn, dass dort einfach die Verbände, ob der Landesbund für Vogel- und Naturschutz oder der Bund Naturschutz, einfach es schwieriger haben, wirklich sich in dieses Verfahren einzubringen. Und das sind am Ende des Tages einfach Umweltbelange, die dann nicht so gehört werden.
Also ich kann und das kurz und mal erläutern, wenn Sie erlauben. Also es ist meine Heimatregion, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Also Fellhorn, natürlich beliebtes Skigebiet und natürlich kommt da auch mal was in die Jahre oder man sagt, Mensch, da könnte man was verbessern und da müsste man statt aus dem Zweier einen Sechser-Sessel machen und solche Sachen. Und da sind halt im Naturschutzbereich geht zum Beispiel um die Birkhühner und man sagt natürlich, der Vogelschützer, Landesbund für Vogelschutz, Naturschutz, die sagen alle, bitte nicht, ist schwierig, es könnte zur Folge haben, dass da die Population noch mehr bedrängt wird oder stirbt oder können wir einen anderen Weg finden. Der Betreiber sagt, ich muss es aber tun, ich muss wirtschaftlich mithalten, ich muss konkurrieren können mit den Nachbarn in Tirol. Das sind halt leider immer diese zwei Pole, die sich da, finde ich, oft relativ unerbittlich gegenüberstehen. Also da gibt's auch gar nicht viel Verständnis. So hab mein persönlicher Eindruck, dass der eine sagt, ja, ich verstehe dich, aber, und der andere sagt, ich verstehe dich auch, aber. Also da prallt man schon immer stark aufeinander.
Ja, das verstehe ich, aber ich habe schon vor, über 15 Jahren mit meinem damaligen Geografieprofessor ziemlich engagiert diskutiert. Wir sehen ja, in Zeiten der Klimakrise, wenn wir von Nord nach Südbayern gehen, wie sich der Skitourismus verändert. Ne? In Nordbayern, wo wir vor 20 Jahren noch fast regelmäßig Skitourismus hatten oder wenn wir in den Bayerischen Wald schauen. Und so sehen wir natürlich auch, was notwendig ist in Oberbayern oder in Schwaben, damit diese Skitage noch, sagen wir mal, um Allerheiligen oder um den ersten Advent, dass es dann wirklich, dass die Skigebiete so beschneit sind, dass man wirklich Skitourismus betreiben kann. Also insofern, das wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Das sind Rieseninvestitionen, die dort gemacht werden müssen. Und ja, es mag sein, dass das noch ein paar Jahre ökonomisch sinnvoll ist. Aber es ist ja klar, Der finanzielle Einsatz wird immer größer.
Und die Skikarten werden immer teurer dadurch, um das mal nebenbei zu erwähnen. Ne?
Das ist, also, finde ich, tatsächlich ist, auch für mich als Familienvater mit zwei Kindern auch einfach ein Faktor. Wenn wir uns anschauen, was es heute kostet, das Equipment, die Skikarten, das ist nicht mehr vergleichbar mit vor 20 Jahren.
Kaum noch abzubilden.
Das ist für eine Familie mit Eltern, die irgendwie beide vielleicht ein mittleres Einkommen haben, kann man Winterurlaub in der Form ohnehin finanziell nicht mehr machen, wie das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Und dann ist es natürlich für uns eine Situation, neben dem Naturschutzaspekt, den ich gleich sagen will, eine Situation, wo wir jetzt eigentlich, und manche Winterregionen haben das schon geschafft, dass wir einfach auf Ganzjahrestourismus setzen. Denn es ist doch letzten Endes egal, ob der Liftbetreiber im Sommer Menschen, damit sie leichter noch einen Berg hochkommen, mal zum Wandern nach oben bringen oder Nordic Walking Stöcke der Skiverleih verleiht oder anderes Equipment, was man gebrauchen kann, Fahrräder, mit denen sozusagen die Gelder vielleicht sogar höher, die Einnahmen höher sind über das ganze Jahr verteilt als über die wenigen Winterwochen oder Wintermonate, wo wirklich Skitourismus möglich ist. Also insofern, das ist für uns auch ein ganz, ganz großer Aspekt des, was ich vorhin sagte, so gesellschaftlichen Wandels. Denn in den nächsten Jahren wird der Druck auf die Alpen noch extrem steigen, weil die Sommer viel, viel heißer werden. Mhm. Und einfach, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, meine Eltern haben das mit uns nie gemacht. Ich bin, glaube ich, das erste Mal mit 18 oder 20 geflogen. Es war damals völlig normal, dass Mitschülerinnen und Mitschüler nach Ägypten, nach Tunesien, nach Marokko, wo auch immer, im Sommerurlaub, also es geht nicht um Winter oder Frühjahr, sondern wo es völlig normal war, in diese Regionen zu fliegen.
Das geht nicht mehr.
Das tun die Menschen heute nicht mehr. Wir sehen die großen Steigerungen vor allen Dingen an der Küste und wir sehen die extremen Steigerungen im Alpenraum, weil das angenehm ist, dort seinen Sommerurlaub zu verbringen. Und dann müssen wir in dieser Zeit, ich habe gerade die ökonomischen Sachen angesprochen, in dieser Zeit diesen reichen Schatz, den wir in den Alpen haben. Das ist ein Hotspot der Artenvielfalt. Das Fellon ist der Blumenberg im Allgäu.
Ja.
Dann müssen wir doch jetzt der Natur eine Stimme geben und sagen, ihr müsst dort die Verbände beteiligen, ihr müsst den Naturschutz hören. Und diese Modernisierungsgesetze haben eben dazu geführt, dass die Schwellenwerte, dass Umwelt geprüft wird, also diese Umweltverträglichkeitsprüfungen, dass es eben vor der Gesetzesänderung für diesen Pistenbau und den Liftbau und ich glaube auch für das Speicherbecken und so weiter, hätte es eben ganz andere Beteiligungsverfahren noch gebraucht, dass dann erst Baugenehmigungen erteilt worden wären. Und das ist heute eben aufgrund der Anhebung dieser Schwellenwerte nicht mehr der Fall. Und wir sagen ganz klar, das ist ein Riesenfehler, weil dort auch gerade eben am Fellhorn werden Sachen kaputt gemacht, die so nicht wiederkommen werden. Und das ist aber das Naturgut. Und letzter Gedanke, der Bund Naturschutz mit 113 Jahren hat eben wirklich also Heimatlandschaften über diese 113 Jahre gerettet, mit denen heute Hochglanzwerbung gemacht wird für Tourismusland Nummer 1 in Bayern.
Schauen wir mal auf ein Phänomen, was ich auch immer hochinteressant finde. Wenn man Menschen fragt, also Straßenumfrage oder Meinungsforschungsinstitute, was ihnen wichtig ist, dann wird immer, immer, immer Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz ganz oben angesiedelt in der Hitliste. So, und wenn man dann guckt, wie verhalten sie sich, dann sind dann doch die Erdbeeren aus Spanien im Einkaufswagen, die da unter entsetzlichen Bedingungen mit Wasser und so weiter, gibt es Reportagen im Fernsehen, kann man sich anschauen, produziert werden. Also dieses Missverhältnis, finde ich immer, dieses für Naturschutz sein, wenn man gefragt wird, aber im Privaten doch immer so ein bisschen sich anders verhalten. Das ist auch so ein Thema.
Ja, und ich mache mal das an einem Beispiel. Ich war letztens bei einer Podiumsdiskussion, wo eigentlich der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer hätte sein müssen. Und zwar dann eine hochrangige Person aus seinem Ministerium. Und da ging es in eine ähnliche Richtung. Und dann habe ich, ich habe dafür geworben, dass Bürgerinnen und Bürger bei ganz, ganz vielen Dingen schon weiter sind, als momentan politisch Verantwortliche meinen. Also ich mache ein Beispiel, es wird wahnsinnig dafür geworben, dass man eben weit über das Jahr 2035 noch Verbrenner beim Auto zulassen kann, aber die Zulassungszahlen gerade aus den letzten Monaten und auch vor allen Dingen das letzte Jahr sprechen eine völlig andere Sprache. Die Bevölkerung, wenn es passende Angebote gibt, die Menschen sich das leisten können, sondern dann steigen sie um. Dann ist es ihnen lieber, sie haben eben ein Elektroauto als ein Benziner. Dann haben sie lieber eine Wärmepumpe als eine Ölheizung. Dann haben sie lieber ein Balkonsolarkraftwerk oder eine Dachsolaranlage als in der Abhängigkeit zu sein von Lieferbedingungen, kriegerischen Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. Und genauso ist es beim Essen. Wir müssen eben politische Rahmenbedingungen haben, dass das gesunde Essen für Menschen, denn wir haben dort ein Problem, der Bund-Naturschutz steht ganz klar für die Planetary Health Diet. Wir haben momentan politisch Entscheidungen, die immer noch Zucker, Fleisch, Alkohol, viele andere Sachen eigentlich nicht so besteuern, dass man sagen könnte, damit können wir dann die Umwelt und die Gesundheitsschäden eigentlich gut finanzieren. Und deswegen sagte ich auf dieser Podiumsdiskussion, als die Frau aus dem Ministerium mir entgegne, die Menschen sind zwar irgendwie grundsätzlich dafür bei Bevölkerungsumfragen, ja, den Tieren soll es irgendwie besser gehen, aber dann greifen sie zum Billigschnitzel. Und da ist mein bestes Argument, die Ampelregierung hat es nicht geschafft, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, was dort entscheidende Schritte voranbringt. Und deswegen hat Aldi nicht mehr gewartet und der Lebensmittelhandel wird in Deutschland bestimmt durch Aldi, Lidl und Co. Die bestimmen ein ganzes Stück wirklich diese Lebensmittelpolitik und die haben dann geguckt und gesehen, die Zuwachsraten, die es beim Fleisch gibt, die passieren dort, wo die Menschen zwar nur ein paar Cent, aber ein bisschen etwas, mehr ausgeben für ein ganz klein bisschen bessere Haltung in Ställen.
Und das bei haben die in ihren Statistiken. Das sehen die.
Das sehen die. Und deswegen haben sie gesagt, dann führen wir das halt selber ein. Ja. Also der Markt geht dann voran und sagt, wenn die Regierung das nicht schafft, wir sehen, dass die Kunden dann ein paar Cent mehr ausgeben und schauen Sie sich die Zuwachsraten im Bio-Lebensmittelbereich an. Über 5%, fast 6% letztes Jahr der Anteil der Bioprodukte gestiegen. Und der Bio-Lebensmittelmarkt in Deutschland macht über 16 Milliarden Euro aus. Das ist die letzten Jahre gigantisch gewachsen. Das heißt immer zu sagen, die Bevölkerung, wenn man sie auf der Straße oder abends am Telefon fragt, sind sie denn für Umweltschutz, aber am nächsten Tag steigen sie in den Flieger und am nächsten Tag kaufen sie das Billigfleisch. Das ist nicht mehr so. Sie gehen die entscheidenden Schritte, ob beim Deutschlandticket, ob bei der Elektromobilität, ob bei etwas besseren Haltungsbedingungen, bei den Tieren, die für die Fleischproduktion gehalten werden. Dort gehen die Menschen die Schritte über die letzten Jahre hin zu mehr Umwelt, und Tierschutz und Klimaschutz.
Ich würde ganz gerne noch so ein, zwei, drei Projekte nur ganz kurz ansprechen, wo man sagt, wo hat es sich denn für den Bund Naturschutz gelohnt, wirklich beharrlich zu sein und hinterher zu sein, sagen, da müssen wir was verändern, das schaffen wir. An erster Stelle vielleicht, weil das einfach jeder kennt, das Volksbegehren rettet die Bienen, was einen wahnsinnigen Rückhalt bekommen hatte in der Bevölkerung. Dann haben wir natürlich zum Beispiel auch den Donauausbau, glaube ich, kann man da auch anführen, dass es doch ein bisschen sanfter alles geworden ist. Was fällt uns noch ein?
Absolut. Also die Donau ist, würde ich sagen, auch für die Naturschutzbewegung in Deutschland ein zentraler Erinnerungsort. Sie sollte ja ausgebaut werden. Und wir haben es über Jahrzehnte geschafft, mit einer breiten Bevölkerungsmasse in Niederalteich mit Spielvereinigung, also Sport, mit den Paddlern, mit den Kanuten, mit den Anglern und den Naturschutzverbänden, geschafft, die Donau wirklich zu retten vor diesem Ausbau. Man muss auch ganz klar sagen, wir hätten in Bayern, das wollen vielleicht nicht alle so hören, aber wir hätten keinen Nationalpark im Bayerischen Wald, wir hätten keinen Nationalpark in Berchtesgaden. Das ist entstanden, weil der Bund Naturschutz beharrlich daran weitergearbeitet hat und so bin ich fester Überzeugung, dass wir haben gerade letzte Woche fantastisch den Brönnhof in Unterfranken in Schweinfurt eröffnet mit Regierungspräsidentin.
Da müssen wir kurz erklären, was es ist.
Und Umweltminister. Der Brönnhof. Gerne, Frau Arne.
Also Sie können es besser, Sie waren vor Ort. Ich habe nur berichtet in der Sendung. Es war ein ehemaliges Militärgelände, richtig?
Ja.
Und das ist jetzt quasi Biotop- und Naturschutzgebiet.
Genau, es ist
und ein Naherholungsgebiet.
Ein riesen Naturschutzgebiet in Unterfranken, was eben jetzt ausgewiesen worden ist. Wir haben es letzte Woche eröffnet. Es ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz der Amerikaner. Und es gab ganz, ganz viele Ideen, was man dort alles machen könnte. Ein Energiepark war mal im Gespräch, viele andere fast industrielle Nutzungen waren geplant. Und es ist allen voran unserer Kreisgruppe und jetzt natürlich Regierungen zu verdanken, aber unsere Kreisgruppe war die erste, die gesagt hat, das müssen wir unter Schutz stellen. Und dann sind über die vielen Jahre jetzt erste Schritte gegangen worden. Und natürlich muss man auch sagen, der Umweltminister hat das glücklicherweise hervorragend auch in seiner Rede gesagt, dass es eben auch ein Vermächtnis ist, dass der Kalte Krieg beendet ist, ja, und wir eben keine Raketenabschussrampen mehr dort haben. Wir haben keine Truppen, die trainieren müssen für den Ernstfall, sondern es ist ein Naturschutzgebiet geworden. Und ich sage das auch ganz bewusst hier in der Region, die nächsten Jahre riesengroße Transformationen vor sich haben wird. Dramatische Arbeitsplatzverluste drohen, wenn die Transformation, also Automobilzulieferindustrie, ja, wenn dort nicht neue Jobs geschaffen werden, wo wir mithelfen wollen, seit vielen, vielen Jahren. Unsere Kreisgruppe ist hochaktiv, gemeinsam mit Gewerkschaften dort, damit Menschen in zukunftsfähige Arbeitsplätze kommen, weil es andere Geschäftsmodelle natürlich braucht. Und in der Zeit, wo es dort schwierig wird, ist es so lohnenswert, dass nur 7 Kilometer weg von Schweinfurt Innenstadt eben ein fantastisches Naturschutzgebiet mit Beweidung und fantastischen Wäldern und Offenlandschaften ist. Das hilft in diesen Zeiten. Und da hat der Bund Naturschutz wirklich über die Jahrzehnte fantastische Erfolge und die werden sich auch wieder einstellen.
Und an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ist ja auch dieses grüne Band, ja, nennt man es, glaube ich, entstanden, also wo man auch gesagt hat, das muss man nutzen, dass das so ein Niemandsland war. Und da hat sich Natur entwickeln und verbreiten und bilden können. Und das müssen wir genauso belassen, dass es so ein Riesenbiotop letztlich ist.
Ja. Von, mm-hmm. Ja.
Bis hierhin vielen Dank. Wir unterhalten uns nach den 11 Uhr Nachrichten sehr gerne weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Rund 270.000 Mitglieder hat der Bund Naturschutz in Bayern. Das sind mehr als die wichtigsten Parteien. Und der Chef, sage ich mal so salopp, Martin Geilhofer, ist heute bei uns zu Gast. Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet, was alles erreicht worden ist und wollen uns gleich drüber unterhalten, was alles erreicht werden soll. So, wir haben ein paar wichtige Themen, die wir alle kurz anreißen wollen und sollen. Es geht um Flächenversiegelung, sanften Tourismus, oder auch ein bisschen Steuerung, Verkehr, Energie, Lebensraum wie Moore oder Streuobstwiesen und natürlich unsere Landschaftsschutzgebiete und Nationalparks. Also es geht euch die Arbeit nicht aus, würde ich mal sagen, oder? Viel zu tun. Womit fangen wir an? Fangen wir mal mit dem, was naheliegend ist, weil das, glaube ich, viele Menschen auch in dem Umfeld haben, dass es eben vielleicht ein Moor gibt, je nachdem, sagt man Moor oder Filz, je nach Region. Ja. Die zum Trocken gelegt worden sind und wo man schon seit geraumer Zeit natürlich weiß, es wäre gut, die wieder zu vernässen. Das ist zum Beispiel so ein ganz klassisches Anliegen, das ich beim Naturschutz sehe, wenn man sagt, da bemühen wir uns, da können wir was machen, da können wir was Gutes machen.
Ja, deswegen fördert ja zum Glück auch die Staatsregierung und da eben das Umweltministerium diese Projekte ist auch für uns, will ich ganz klar aus eigener Biografie sagen, ich habe selber wahnsinnig gern, damals im Allgäu haben wir immer unser Wochenende gemacht zur Moorenaturierung, das ist gerade für Jugendliche, die in Städten wohnen, eine fantastische Möglichkeit und die ja sehr offen und sehr stark einstehen oft für den Klimaschutz, ist das eine ganz konkrete Tätigkeit, mit der man Klimaschutz im Naturschutz machen kann. Also man schlägt sozusagen Bretter in das Filz oder in das Moor, um Gräben wieder zu vernässen, um Wasser aufzustauen, damit das Wasser langsam wieder steigt und damit eben wirklich ein ganz, ganz wertvoller Beitrag für Naturschutz und für Klimaschutz geleistet wird. Und auch das begeistert ganz viele Menschen, die einfach sagen, das sind herrliche Naturlandschaften. Da geht mir das Herz auf, wenn ich die verschiedenen Pflanzenarten dort sehe.
Da gibt es ja meistens auch so Moorwanderungen. Oft kann man eben auf Bohlen dann über diese Flächen gehen. Ja. Und da sieht man diese Flora und Fauna, also die gerade die Fauna in den Moorgebieten, die ist ja sehr beeindruckend. Ja. Übrigens zu jeder Jahreszeit, auch im Winter oder im Spätherbst, super schön.
Ja, daher vor allen Dingen besonders mystisch. Ja. Ich erinnere mich sowohl im Allgäu als auch in der Rhön mal an fantastische Spaziergänge, waren es eher im Herbst mit Nebel und
Ja, und dann haben wir so diese ganzen kleinen Landschaftsbilder, eine Streuobstwiese oder eine Bergwiese, die alle so unglaublich wichtig sind, nicht nur für das Aussehen der Landschaft, da schon auch, aber auch für die Tiere, für die Biodiversität. Das, was da alles überlegt, die Magerrasen, der Altmühltal, diese Geschichten, Wacholderheiden. Es gibt so vieles Schöne bei uns in Bayern. Wir müssen es schützen, wir müssen es erhalten. Es ist wirklich wichtig.
Ja.
Für uns alle. Da kann er nur nicken. Ja, wenn die Frau schon alles sagt, gell?
Nein, ich könnte natürlich jetzt wirklich, vielleicht sage ich es mal noch so, weil Sie das jetzt mit so viel Emotion auch gesagt haben. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das noch mal viel stärker in die Bevölkerung bringen müssen. Und dafür braucht es natürlich Verbände, aber dafür braucht es auch die Rückendeckung und das Unterstützen dieser Arbeit von Regierungen und nicht das Schlechtreden. Also natürlich ist es ein, wäre das wichtig, wenn klar ist, das sind berechtigte Anliegen. Menschen, die sich dort engagieren, die das finanziell unterstützen, die tun damit was Gutes, die retten Naturlandschaften. Und da will ich ganz klar sagen, Naturschutz, den Sie so fantastisch gerade dargestellt haben, deswegen fehlte mir eigentlich im ersten Moment das Wort, weil ich dachte, das ist eigentlich alles wirklich schon gesagt. Aber vielleicht hilft es nochmal unterstützend zu sagen, Naturschutz wird momentan ganz oft als Bremsklotz hingestellt. So, die verhindern Strukturwandel, die verhindern, dass Dinge schneller gehen. Wir hatten das ja gerade eben bei den Infrastruktur-Zukunftsgesetzen. Und da will ich ganz klar sagen, Naturschutz ist eben kein Bremsklotz, sondern, wie wir es vorhin auch hatten und wie Sie es gesagt haben, ist es eher, um in der Autosprache zu bleiben, weil wir vorhin bei der Elektromobilität waren, ist es eher so ein Airbag oder ein Sicherheitsgurt für unsere Zukunft. Und wenn das politisch Verantwortliche stärker auch in die Bevölkerung hineintragen würden und nicht den Verbänden vorwerfen würden, ihr verhindert Zukunft, sondern sagen würden, danke, dass ihr das tut. Ihr helft uns, wichtige Gesetze einzuhalten, Naturschutzgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Richtlinie für saubere Luft, was auch immer. Ihr helft uns, wichtige Schritte für eine gute Zukunft miteinander zu gehen. Aber momentan ist ja eher die Situation, ihr seid die Bremsklötze, ihr macht die Probleme, ihr verhindert Lösungen, ihr seid dafür verantwortlich, dass es mit der Wirtschaft bergab geht, so ungefähr. Also deswegen vielleicht nur auf das, was Sie so emotional auch dargestellt haben. Vielleicht brauchen wir diese Emotion viel stärker nochmal auch in der politischen Arena, damit dieser Funke überspringt, bei Menschen das auch wieder anders wahrzunehmen und politische Entscheidungen zu treffen.
Es hat doch jeder eine Heimat. Jeder Mensch hat irgendwo eine Heimat. Und in jeder dieser vielen unterschiedlichen Heimaten in Bayern gibt's etwas Besonderes oder was besonders Schönes. Ob das hier der Wald ist, ob das da der See ist, ob das woanders der Berg ist oder eben ein Moor, eine Streuobstwiese, wie wir schon gesagt haben, Magerrasen, Wacholder heißt, was auch immer. Es gibt Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind in Kindheit und Jugend, die uns gefallen, die schön sind, die Pflanzen und Tieren Leben bieten. Und ich kann niemand verstehen oder ich glaube einfach nicht, dass es Menschen gibt, die das bewusst riskieren, dass wir das verlieren.
Ja. Na und weil wir, Sie haben, der Einstieg in unser Gespräch war wo kommen Sie eigentlich her? Wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist so, ich habe von der Frauenkirche gesprochen, ich habe jetzt nicht direkt von Naturräumen gesprochen, aber wenn Sie danach fragen würden, was verbindet man mit der jeweiligen Heimat, dann sagen wahrscheinlich die allerwenigsten, ich komme von der B12 oder ich komme von der A9 oder ich komme vom Gewerbegebiet, fällt jetzt kein so ein größerer Begriff ein, wo man wirklich sagt, Mainfrankenpark oder was auch immer, das kommt wahrscheinlich eher selten oder nie, sondern es kommt, ich komme aus den Allgäuer Bergen, ich komme aus dem Nationalpark Berchtesgaden, ich komme aus der vom Chiemsee und Dinge, womit der Großteil der Bevölkerung sagt, ah stimmt, da war ich schon mal oder das weiß ich, dass das wunderschön ist. Und genauso haben wir ja diese Heimatlandschaften, mit denen Menschen sich identifizieren, auch in Franken, auch in der Oberpfalz. Und da sagen die Leute eben nicht, ich komme, meine Heimat ist ganz nah am berühmten Gewerbegebiet, sondern meine Heimat ist der Oberpfälzer Wald oder meine Heimat ist das Fichtelgebirge oder die Rhön oder und das ist in meinen Augen wirklich nochmal viel zentraler, diesen Geist auch in der aktuellen politischen Debatte diesen guten Geist wieder hineinzubringen und nicht das, was ich gerade eben so negativ gesagt habe, dass der Naturschutz momentan immer als Verhinderer dargestellt wird.
Dann reden wir mal über diese Vielzahl von Heimaten, die wir in Bayern haben, rein von der Natur aus betrachtet, die je nach Region und je nach Lage natürlich doch ein bisschen gefährdet sind, weil es so schön ist und weil so viele Menschen gleichzeitig hinwollen. Was machen wir denn damit? Alle wollen das Selfie haben am Schrecksee oder alle wollen genau zum gleichen Zeitpunkt in diesem See baden oder zu dem Zeitpunkt da oben auf dem Gipfel stehen. Es hat sich einfach durch Social Media ist der Druck auf den Naturraum unglaublich viel größer geworden. Also müssen wir Lösungen finden.
Ja, das müssen wir. Und wir sind da auch einer der Verbände, die wirklich mit Lösungen erarbeiten. Und ich will nur noch eine Ursache nennen, weil wir vorhin so beim Flächenverbrauch und bei Straßenbau waren. Ich will einfach nennen, dass wir eben auch ganz deutlich in den Alpen, besonders aber im Allgäu, auch sehen, dass erstens natürlich viel mehr Menschen in diesen Großraum gezogen sind über die letzten Jahrzehnte. Also wenn wir sehen, wie München und Augsburg und aber auch die vielen Städte in Schwaben gewachsen sind und wir haben Straßen gebaut, die die Menschen noch viel schneller nach Oberstdorf und in andere Gegenden bringen, wo sich viel schneller mal eine Familie in Augsburg oder in München sagt, ach, wir sind, sind in 2 Stunden in Oberstdorf, ja. Das hat früher viel länger gedauert, das machen wir heute einfach so für einen Mittags-Nachmittags-Spaziergang. Ich kann das selber total nachvollziehen. Der neu gegründete Nationalpark Sächsische Schweiz hatte früher eigentlich nie auf den Wanderparkplätzen Berliner Kennzeichen. Aber als gegen unseren Widerstand die Bundesautobahn 17 gebaut wurde, von Dresden nach Prag, waren auf einmal die Wanderparkplätze gut voll, auch mit Berliner Kennzeichen. Weil die einfach gesagt haben, naja, über die Autobahn, wir sind in ungefähr 2 Stunden im Nationalpark. Um Berlin drumherum haben wir sowas nicht. Und das Elbsandsteingebirge, so die Caspar-David-Friedrich-Bilder, werden viele Hörerinnen und Hörer kennen. Ja. Wo wir gesagt haben, das machen wir einfach mal für einen halben Tag. Und so ist das eben im Allgäu heute auch, dass sich viele sagen, naja, über die Autobahn sind wir ja schnell. Die ist gut ausgebaut. Ja, das machen wir. Also insofern der Druck, neben dem, was ich vorhin sagte mit dem Sommertourismus, weil die Menschen kühlere Regionen suchen, weil der Mittelmeerraum zu überhitzt ist. Und so braucht es. Ich war selber, habe wirklich wenige Fernreisen gemacht, aber ich wollte unbedingt mal nach Peru und ich wollte unbedingt auch mal auf das Weltkultur- und Naturerbe. Das ist eines der ganz wenigen gemeinsamen Welterbestätten der Machu Picchu und da mussten wir ein Ticket lösen. Tage im Voraus mussten wir uns festlegen, gehen wir da an welchem Urlaubstag hin, mussten die anderen Sachen drumherum planen.
Musst du in Notre Dame musst du das auch, also bei Kunstbau, bei Bauwerken, die kunstvoll sind und von vielen Millionen Menschen besucht werden, musst du längst so einen Timeslot buchen.
Und so denke ich, muss man das im ersten Schritt mit Besucherlenkung auch in Bayern tun. Das heißt, über Zugänge, was Straßen, aber auch was Parkplätze anbelangt. Und das Zentrale ist aber natürlich, gerade beim Skitourismus, die zentral großen Emissionen werden bei der An- und Abreise getätigt. So. Und wenn wir eben ich nehme immer wieder gern das Beispiel, wenn wir Richtung Südostbayern fahren, wenn wir ins Chiemgau fahren, wenn wir nach Oberstdorf fahren, wenn wir uns die Schienenstrecken anschauen. Das ist dramatisch, wie schlecht die Infrastruktur in Schuss ist in Bayern und gerade in diesen Tourismusregionen. Wenn dort das Angebot, auch gerade was die Takte anbelangt, aber ich muss eben wirklich ganz klar sagen, wenn ich als Familienvater 3-mal hintereinander mit Kinderwagen oder mit Buggy oder mit 2 Kindern oder mit einem Kind, weil eben es nur 5 Minuten oder 6 Minuten Umstieg in Prien sind, den Zug verpasse nach Aschau und es entweder wahnsinnig heiß ist und es keine Möglichkeit gibt, wirklich dort Schatten zu haben oder einen Kaffee oder eine Eisdiele. Und auf der anderen Seite im Winter oder im Herbst und im Frühjahr eben wirklich irgendwie Dauerregen ist. Das Kind ist irgendwie nass, man muss eigentlich dringend nach Hause. Dann überlegt man sich eben beim 4. oder beim 5. Mal, die man dort in die Gegend fährt, ja, dann nehmen wir halt einen Mietwagen oder die Leute schaffen sich ohne ein Auto wieder an und nehmen diese Zugstrecken eben nicht mehr in Kauf. Und damit brauchen wir eine Verbesserung, weil sie am Ende dort auch wirklich entlastet. Und natürlich müssen wir auch
irgendwann... Also wo es angeboten wird, wird es genutzt. Also ich bleibe jetzt mal in meiner Region um die Ecke, zum Beispiel im Kleinwalsertal. Da fährt der Bus im 5-Minuten-Takt. Also wenn du da jetzt als Tourist unterwegs bist, als Urlauber, dann hast du die Karte dabei, dann kriegst du die Walser-Card. Damit kannst du einfach in den Bus ein- und aussteigen, wo immer du willst. Die sind voll. Von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends sind diese Busse voll. Da fährt niemand mit dem Auto rum. Warum sollte er? Er kriegt ja vor Ort sowieso keinen Parkplatz. Das ist ja sehr beschränkter Platz. Ja. Also das, ja, die Angebote müssen passen. Ja. Da bin ich auch bei Ihnen. Aber natürlich müssen wir trotzdem, wir haben das in unserer Verfassung stehen. Also dieser freie Zugang zur Natur. Jeder darf an den See, jeder darf auf den Berg, jeder darf vielleicht nicht gerade über die Weide mit den Mutterkühen laufen, das weiß man mittlerweile, solche Sachen, aber wir dürfen uns bewegen. Und jetzt kommen wir und sagen, naja, ihr dürft euch schon bewegen, aber wir sagen euch jetzt zu welchem Zeitraum oder wann es geht und wann es nicht geht, ist schon schwierig auch wieder. Es gibt Diskussionen, gibt Debatten, gibt viele, die es ablehnen und sagen, nee. Ich möchte bitte dann dahin, wann ich will.
Ja, und darüber muss man reden und dafür braucht es konkrete Lösungen. Und es wird vor allen Dingen, das will ich an der Stelle auch betonen, ich glaube, wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie stark der Druck noch in den nächsten Jahren steigen wird. Weil wir sehen, dass ganz klein, und ich bin mir aber total sicher, dass das viel, viel mehr werden wird, an den E-Mountainbikes. Also Menschen, also Zugänge, wo einfach bestimmte Bergregionen über die letzten fast Jahrhunderte nur Menschen vorbehalten waren, die ausreichend fit waren, um den langen Anstieg oder den Zuweg zum Anstieg und dann auf den Gipfel schaffen konnten. Und so sehen wir heute massenhaft E-Mountainbikes, die sehr, sehr weit die Aufstiege machen, um dann nur noch den letzten Zustieg zu haben. Auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Angriff auf die Nacht ist was ganz Zentrales, dass die Nacht nicht mehr so ungestört ist wie früher. Und es gibt ja eine nächste Welle, die heißt einfach, dass Menschen nochmal mit einer anderen technischen Unterstützung, wie mit Exoskeletten und anderen Dingen, in Höhenzüge kommen, die sie eigentlich in ihrem Alter oder mit ihrer Fitness so nicht mehr erreichen würden. Und das
wird zunehmen wie verrückt, ja.
Wenn wir die Erschließung der Alpen uns anschauen über die letzten über 100 Jahre, dann waren das eben Berghütten, dann waren das Wanderwege, dann waren das Seilbahnen und das ist heute aber völlig grenzenlos aufgrund der technischen und natürlich auch durch Smartphones Wege, Hotspots, die Menschen so früher irgendwie über Mundpropaganda oder wo das Geheimtipps waren und die heute eine riesen Unterstützung durch Instagram-Posts bekommen. Sie haben schon Standorte genannt. Und das ist auch etwas, wo wir einfach regulieren müssen. Wir brauchen auf den Social-Media-Kanälen als Natur- und Umweltschutzverbände, aber auch als Regierungen, ob vor Ort oder von der Staatsregierung, auch Möglichkeiten, bestimmte Wellen abzuflachen, um zu zeigen, diese Hotspots oder das, was dort Instagrammable war, wo die Menschen hinwollen, da braucht es eine Bewegung oder ein Korrektiv, die sagen, es gibt auch andere schöne Orte, die sind vielleicht leichter erreichbar, die sind ähnlich imposant. Und das hat die letzten Jahre einfach, das war nicht reguliert und da bin ich ganz klar dafür, dass wir dort auch Schützenhilfe leisten müssen, dass wir uns unterhaken müssen, wie wir solche Dynamiken, was viral geht, auch eingrenzen, um wirklich konkret Natur zu schützen.
Ich denke, es ist halt so, bevor man es verbietet, also wirklich komplett verbietet, sagt aus, vorbei, also wir verlassen hier ein Betretungsgebot, weil es geht nicht mehr anders, haben wir ja auch schon gehabt. Bevor man es verbietet, wäre es doch vielleicht trotzdem allen lieber, man lenkt es in bestimmte Bahnen. Man sagt, ja, ihr könnt hin, nach wie vor könnt ihr hin, aber bitte ein bisschen steuern müssen wir, sonst wird es nicht klappen. Die Hochschule Kempten forscht da sehr stark zu diesem Thema da. Die ist ja extra, ist ja diese Tourismusforschung mit dem Schwerpunkt dort auch angesiedelt worden. Und gesagt habe, ihr seid ja wirklich vor Ort, ihr habt ja die Thematik. Der Herr Professor Bauer, damals der Leiter, war auch schon bei uns in Habe die Ehre und hat gesagt, das sind die Themen, die uns die Wirtschaft auch fragt. Die Gastronomen vor Ort, die Tourismusverbände, die wollen von uns wissen, was dürfen wir, was können wir, was müssen wir. Und da versuchen die Antworten drauf aufzuliefern. Ja. Wichtiges Thema, wirklich.
Und es braucht natürlich auch einfach noch Aufklärungsarbeit. Sie haben das gerade mit den Mutterkühen gesagt. In meinen Augen ist da das Bewusstsein in der Bevölkerung noch längst nicht so hoch.
Nein, bei vielen nicht, ja, bei vielen nicht. Also wir haben leider dann diesen Unfall. Immer wenn es einen Unfall gibt, wird darüber berichtet, wird gesagt, bitte nicht mit Hund. Und die können aggressiv werden und so eine ausgewachsene Kuh kann dich tödlich verletzen. Dann berichtet man drüber und dann taucht es wieder unter. Und genau das gleiche Thema, da könnten wir jetzt mit der Bergwacht weiter diskutieren. Die hatten noch nie so viele Einsätze, die Allgäuer Bergwacht, um jetzt gerade mal in der Region einfach der Einfachheit halber zu bleiben, wie vergangenes Jahr, wenn die ihre Statistiken veröffentlichen. Die wissen kaum noch, wo sie die Leute herbringen sollen.
Ja.
Ja, weil da einfach die schlichte Masse an Bergwachtrettern kaum noch ausreicht, um diese vielen Einsätze zu bewältigen, wo du auch denkst, es kann doch gar nicht sein. Die Leute wissen doch, du brauchst gutes Schuhwerk, du brauchst die Tourenplanung. Wann darfst du auf gar keinen Fall gehen? Warum sieht eine Tour auf dem Foto leicht aus und ist es nicht? Was bedeutet eine Tour der Klassifizierung Nummer 3? Was heißt das denn? Und da ist wenig bis nichts mehr da. Kommt erschwerend dazu leider zu dieser ganzen sensiblen Thematik.
Ja, absolut.
Also ja, reden, aufklären.
Und ein herzlicher Dank an die Bergwacht.
Oh ja, auf jeden Fall. Sprechen wir noch kurz über die Gen Z, über die Generation Z, aus der ja zum Teil natürlich rein vom Alter her auch unsere Klimakleber kommen. Also junge Menschen, die sagen, verflixt nochmal, uns liegt es am Herzen, wir müssen und wollen in dieser Welt weiterleben, macht sie uns doch nicht kaputt. Was erleben Sie, wenn Sie mit Menschen reden, die halt nochmal gut knapp 20 Jahre jünger sind jetzt als Sie?
Also wir erleben ja gerade im Jugendverband und auch im FÖJ und in vielen anderen Jugendverbänden, dass das Thema nicht weg ist, sondern das zeigen auch die Shell-Jugendstudie zum Beispiel, die ich glaube alle 2 Jahre erhoben wird.
Alle 2 Jahre.
Das glaube ich, letztes Jahr keine rausgekommen. Ich meine mich zu erinnern, dass sie 24 war. Und da war, das weiß ich noch auswendig, die Sorge vor Klimakrise, also vor Auswirkungen, die der Klimawandel mit sich bringt, dass man nicht mehr in einer so intakten Natur, in einem System lebt, in dem es halbwegs berechenbar ist, sondern es irgendwie Tage auch gibt, wo extreme Hitze ist und man viel stärker aufpassen muss, dass haben nach wie vor weit über 60% diese Sorge vor größeren Problemen, die das so mit sich bringt.
Ja, Sie haben da, also als Sie gekommen sind und wir uns kurz unterhalten haben natürlich schon, haben Sie was Interessantes erzählt, das fand ich wirklich interessant. Sie hatten ein Bewerbungsgespräch von einem Kollegen, der in Freiburg lebt, dürfen wir das erzählen?
Ja.
Und was, der wollte weg aus Freiburg, weil...
Genau, es ist mir einfach vor einiger Zeit...
Das mal plastisch zu machen,
das
weil
erste Mal
ich schon ganz schön interessant. Ja?
Passiert, dass jemand zu mir sagte in einem Bewerbungsgespräch, dass er sich angeschaut hat, wie sozusagen die Modelle für die Zukunft in den jeweiligen Regionen in Deutschland sind. Wir hatten vorhin die Halligen, Nordfriesland, als wahrscheinlich ein Opfer des Klimawandels. Und so hat er in diesem Gespräch wirklich das Argument gebracht und sagte, München ist eine natürlich nicht begünstigte Region, aber mit den doch verhältnismäßig großen Niederschlagsmengen, mit den Wasservorkommen, mit den großen Seen, mit der vielen, mit dem hohen Grünanteil, den München auch hat und vor allen Dingen natürlich das Umland, wo er sagte, das ist für ihn ein Grund, ernsthaft zu überlegen, perspektivisch eher in die Region München zu ziehen, als im Breisgau zu bleiben. So. Und das ist.
Weil das Breisgau immer sehr warm ist, das wissen wir alle.
Aber auch wunderschön.
Wir haben ja viele Jahrzehnte hingeguckt und gesagt, ui, die haben es aber gut da.
Ja,
jetzt
absolut.
Auf einmal verändert sich das, ne?
Mein bester Schulfreund hat dort studiert und wollte eigentlich nie weg. Ja. Ich habe ihn. Ich glaube, jedes Semester besucht von München in Freiburg. Freiburg ist fantastisch und gerade auch die Region drumherum. Und wenn wir ins Elsass schauen, aber es ist relevant geworden, wie sich in den nächsten Jahren dort vor allen Dingen die Hitze und die Dürre entwickelt. Also insofern,
da werden wir viel erleben.
Da werden wir viel erleben und das sieht natürlich auch diese nächste Generation und die werden darauf Antworten finden müssen und deswegen gibt es auch natürlich viele, die sich dafür interessieren und selber ja auch schon zum Teil einen anderen Lebensstil leben, aber auch prägen Und da ist mir nicht bange tatsächlich, weil Aristoteles schon über die Jugend von damals geschimpft hat, um ihn da so mal indirekt zu zitieren. So tut das irgendwie jede Generation ja, ja. über die nächste.
Ich bin jetzt Boomer, Sie werden auch was werden. Zu Ihnen wird man auch mal sagen, ach komm, hör auf, du.
Also insofern ist es, glaube ich, an uns, diese nächste Generation wirklich mitzunehmen und vor allen Dingen in unserem Alltag dafür zu sorgen, dass diese nächste Generation uns mal nicht vorwirft, dass wir es eigentlich gewusst haben, aber nichts getan haben. Und das ist etwas, wofür ich mich massiv einsetze, gerade natürlich durch meine Biografie, aber wirklich in diesem, mit diesem alten Spruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und deswegen bin ich total sicher, dass wir da miteinander Hand in Hand für eine gute Zukunft arbeiten. Aber es muss natürlich in Zeiten von TikTok und Instagram und einer viel kürzeren Aufmerksamkeitsspanne, die es so gibt, braucht Umweltpolitik, aber brauchen auch Naturschutzverbände richtige Kanäle und Botschaften und Ideen, um das neben dieser Dramatik, die wir gerade beschrieben haben, auch an die nächste Generation so zu bringen, dass es für sie wirklich diesen Stellenwert hat und dass sie sich dafür einsetzen, engagieren und natürlich dementsprechend auch sich politisch engagieren. Und da ist mir aber grundsätzlich überhaupt nicht bange, sondern es muss einfach gut weitergebracht werden.
Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich Sie noch mit einem Zitat konfrontieren, das von Ihnen stammt, steht auch auf der Website, nämlich: Als großen Überbau meiner Arbeit als Vorsitzender begreife ich ein entschlossenes Eintreten für unsere Demokratie. Also Sie sagen, das, was wir machen, diese Arbeit, ist letztendlich auch die Verteidigung der Demokratie. Erläutern Sie uns das.
Ja, da will ich sagen, dass Sie zitieren mich da persönlich und als Vorsitzender und haben ganz oft in der wunderbaren Sendung wie gesagt, so dass ich der Chef bin. Das ist natürlich wirklich gerade in so einem zutiefst demokratischen Verband ein Team, über das ich wahnsinnig glücklich bin. Und uns ist wirklich seit vielen Jahren viel bewusster geworden, dass wir dort zentrale Eckpfeiler einfach zu verteidigen haben. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist eine freie Presse. Das ist der Rechtsstaat und das ist der Demokratie, weil wir momentan extrem herausgefordert sind durch Angriffe sowohl von außen als auch von innen und natürlich Klima- und Artenvielfaltskrise, die wir ausgiebig jetzt besprochen haben. Ja. Und deswegen ist die zentrale Erkenntnis, ich war selber mehrmals beruflich in Japan und Südkorea, dort gibt es einen dramatischen Drehtüreffekt, wo Menschen aus der Atomwirtschaft wieder in die politische Landschaft wechseln hin und her. Es gibt viele private, große Sender, die natürlich kein Interesse daran haben, Natur und Umwelt eine Stimme zu geben. Es ist nach wie vor nicht gelungen, obwohl Japan das Land auf der Erde ist, was gebeutelt ist von Atomenergie und Atombombenabwürfen wie kein anderes auf der Welt. Und trotzdem laufen dort noch Atomkraftwerke, weil es längst nicht diese, und ich mache das mal noch mit dem Beispiel Frankreich, die Anti-Atom-Bewegung in Frankreich war viel größer, als sie in Deutschland in den 80er, 90er Jahren war. Aber Deutschland hat den Föderalismus, Deutschland hat starke Bundesländer, Deutschland hat eine starke kommunale Ebene. In Frankreich ist es Zentralismus. Von Paris aus wurde gesteuert, wo welches Atomkraftwerk hinkommt. Und in Bayern haben wir x Atomkraftwerke, ob im Donauries, ob bei Bamberg in Vierit und viele andere Standorte verhindert, durch auch Kommunalpolitik. Die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf vor 40 Jahren. Landrat Hans Schuirer hat es als Landrat verhindern können. Insofern, der Rechtsstaat ist für uns zentral, der Föderalismus, die Demokratie, um unsere Satzungsziele zu erreichen. Und das ist von meiner Seite auch wirklich eine große Leidenschaft, weil ansonsten konterkarieren wir die Arbeit unserer Verbände. Und am Ende brauchen wir auch die Parteien, die sich dafür einsetzen mit uns gemeinsam. Denn dort gilt es, denen, die diese Demokratie abschaffen wollen, und die sind prominent, ne, ein Elon Musk und viele andere, die haben zentral das Ziel, mit ihren Milliarden oder jetzt sogar der Billion. Ja. Natürlich Demokratie auszuhebeln, um eigene Sachen durchzusetzen. Und am Ende des Tages interessiert sie nicht, wie der Naturschutz oder die Wasservorkommen, wie auch immer, hier auf der Erde sind, weil am Ende tragen sie T-Shirts, wo drauf steht: Lasst uns den Mars besiedeln. Wir gehen einen Schritt weiter. Wenn es hier nicht mehr passt, dann besiedeln wir andere Planeten. Und diese absurden Auswüchse, die müssen wir wirklich in der breiten Verbändelandschaft mit den demokratischen Parteien miteinander verteidigen. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Aufgabe für uns alle.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Schön, dass Sie da waren. War ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Arne.